Ja, schön heute Abend bei Ihnen zu sein. Schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Vor ein paar Tagen war ich ja noch in Uganda unterwegs, habe noch kurz meinen Flug umgebucht, hätte eigentlich erst heute Mittag wiederkommen sollen. Wir hatten ein paar Wochen Veranstaltungen in Uganda, in verschiedenen Städten, waren dort unterwegs, haben auch einfach Menschen von der Liebe Gottes erzählt. Das ist auch meine Hauptaufgabe bei den Veranstaltungen, einfach Menschen einzuladen, zu Jesus zu kommen, ihnen zu erzählen von der Liebe Gottes. Und ich bin froh, dass ich das heute hier auch ohne Übersetzer tun kann. Also ich glaube, obwohl ich meinen schwäbischen Akzent nicht unterdrücken kann, verstehen mich die meisten. In Uganda arbeiten wir oder in Ostafrika immer mit Übersetzer. Und es ist dann ja immer ganz spannend, wenn du so einen Übersetzer neben dir auf der Bühne hast und fragst dich schon, übersetzt der wirklich oder macht er seine eigene Predigt raus? Kommt wirklich das raus, was du sagen willst? Und so habe ich von einem Mann gehört, der in Japan gesprochen hat und neben ihm war eben auch der Übersetzer auf der Bühne, auch mit Mikrofon und hätte eigentlich so Satz für Satz mit übersetzen sollen. Und komischerweise ging das am Anfang nicht so ganz rund. Der Sprecher hat so seine Geschichte erzählt zum Einstieg, einfach so ein bisschen, um die Leute aufzulockern, so eine kleine lustige Anekdote. Und der Übersetzer steht nebendran und sagt gar nichts. Und das war jetzt schon irgendwie verwirrend, sagt er, er sollte doch übersetzen, dafür wird er ja bezahlt. Und erzählt seine Geschichte und kommt so zur Pointe der Geschichte. Und der Übersetzer am Schluss sagte nur zwei Worte. Und alle brechen in schallendes Gelächter aus. Und er fragt sich, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und er zieht seinen Vortrag einfach bis zum Ende durch und nach seinem Vortrag geht er von der Bühne runter und fragt seinen Übersetzer, sag mal, was hast du eigentlich übersetzt? Er sagt, ich habe überhaupt nichts übersetzt. Ich habe nur gesagt, alle sollen lachen. Wir haben ja eine spannende Themenreihe hier vor uns mit Unglaublich. Unglaublich ist der Titel dieser Themenreihe und jeder Abend hat so seinen Untertitel. Der erste Tag ist Gott liebt mich, das sind wir heute. Der nächste Tag, jetzt habe ich es. Gott sucht mich, Gott rettet mich, Gott beschenkt mich, Gott bewegt mich. Und so in jedem einzelnen von diesen Themenabenden sehen wir, Gott ist am Handeln. Es geht nicht nur darum, was wir über Gott denken oder was wir hier machen, sondern jede einzelne Abend hat eine Aktivität Gottes im Zentrum. Es ist nicht nur einfach eine nette philosophische Überlegung, wie Gott sein könnte, sondern wir werden uns anschauen, was Gott tut, was Gott schon getan hat und was Gott auch mit ihrem Leben zu tun hat. Gott handelt, Gott ist hier, auch heute Abend. Davon sind wir fest überzeugt. Wenn das nicht so wäre, würden wir die ganze Veranstaltung hier nicht machen. Wenn wir nicht der festen Überzeugung wären, dass Gott heute Abend hier ist, dann würden wir die ganze Veranstaltung nicht machen. Und ich habe so drei Wünsche für diese Zeit, für diese gemeinsame Woche. Und ich glaube, alle Mitarbeiter können sich da sofort mit einklinken. So mein erster Wunsch ist, dass das, was wir hier vermitteln, dass es nicht nur Kopfwissen ist, dass es nicht nur irgendwie nette Vorträge sind oder ein nettes Programm, sondern dass es reinführt in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist so ein Wunsch, den ich habe. Der andere Wunsch ist, dass dieser Titel, dieser Serie, dieses Unglaublich, dass vieles von dem, was vielleicht am Anfang noch für Sie unglaublich war, am Ende dieser Woche gar nicht mehr so unglaublich wird, sondern langsam Sachen glaubwürdig werden, verständlich werden, dass wir es schaffen, ein paar von den Dingen, an die wir glauben, von denen wir überzeugt sind als Nachfolger von Jesus, als Christen, dass die auch für Sie glaubwürdig werden. Und so mein dritten Wunsch, den ich habe für diese Woche, ist, dass viele von Ihnen oder einige von Ihnen auch sagen werden, ich lasse mich darauf ein. Ich habe nicht nur eine Begegnung mit Gott, ich habe nicht nur was gehört oder erfahren oder was verstanden, sondern ich mache einen Schritt auf Jesus zu. Vielleicht einen Schritt mehr in meinem Leben, vielleicht meinen allerersten Schritt, vielleicht auch einen oder mehrere Schritte, wo Sie schon auf der Reise waren. Dass Sie einen Schritt machen hin zum Kreuz und hin zu Jesus. Und deshalb wollen wir auch jeden Abend dazu einladen, zum Kreuz zu kommen, zu Jesus zu kommen. dass alles, was wir hier machen, dass es nicht nur irgendwie eine nette Informationsveranstaltung ist, sondern dass sie reinkommen in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, der uns von ganzem Herzen liebt. Das ist unser Herzensanliegen. Und ich glaube, alle Mitarbeiter würden zu diesen drei Herzenswünschen wahrscheinlich sofort Ja und Amen sagen, oder? Okay, also ich glaube, wir sind uns da einig. Ist es gut, dass ich mich mit den Veranstaltungen hier noch kurz geschlossen habe, nicht, dass ich hier was anderes mache, was gar nicht gewollt ist? Wir orientieren uns ja in dieser Woche an dem Glaubensbekenntnis, an dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Und warum tun wir das? Weil wir uns so ein bisschen die Frage stellen, wer sind wir? Wer sind wir als Gläubige? Oder auch andersrum gefragt, was hat denn so das christliche Abendland zu dem gemacht, was es heute eigentlich ist? Was sind diese christlichen Werte, die Europa zu dem gemacht haben, wie wir es heute sehen? Dieses christliche oder vielleicht teilweise schon nachchristliche Abendland. Was glauben wir? Was sind so diese Fundamente von dem, was wir als Nachfolger von Jesus glauben? Ich habe ein interessantes Interview gesehen mit Angela Merkel, vielleicht haben es ein paar von euch auch gesehen, in Bern an der Universität. Und da wurden ihr ganz viele Fragen gestellt. Unter anderem wurde sie gefragt, was sie denn jetzt macht als Reaktion auf den islamischen Terror, auf den Islamismus, was sie dagegen tut. Und ich fand die Antwort von Angela Merkel fand ich bezeichnend, weil sie nicht nur irgendwie was gegen den Islam hatte, und nicht nur die Frage gestellt hat, ja, was sind wir eigentlich nicht oder gegen was sind wir, sondern die Frage in den Raum gestellt hat, wofür stehen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich, wer sind wir hier im christlichen Abendland und was macht uns aus? Ich möchte einfach mal kurz vorlesen, was sie da gesagt hat. Wenn ich was vermisse, dann ist es nicht, dass ich irgendjemand vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt. Sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir in einen Dialog eintreten. Haben wir dann aber auch bitteschön auch die Tradition, mal in einen Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, dann würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und wenn unsere Bundeskanzlerin sowas sagt, dass wir das tun sollen, dann ist das ja fast schon ein staatliches Dekret, dann müssen wir dem folgen, dann haben wir da uns mal drauf einzulassen. Je nachdem, wie ihre politische Einstellung ist, mehr oder weniger. Ich sehe schon, wo die CDU-Wähler ist, da ist schon ein bisschen mehr ein Amen hier in der Runde bei so einer Aussage als bei den SPD-Wählern vielleicht. Dass wir uns trauen dürfen, als Christen zu unserem Glauben zu stehen. Dass wir auch mal in den Dialog eintreten dürfen und sprachfähig werden. Und das ist auch, was wir uns wünschen jetzt in den Tagen. Sie sehen, die ganzen Tische sind in Dialogform aufgebaut. Da kann man ins Gespräch kommen, da kann man drüber reden. Da wird man nicht nur zugetextet, sondern kann in den Dialog reinkommen. Und ich wünsche, dass wir diese Tage ins Gespräch kommen, ins Gespräch über den Glauben. So in den letzten Jahren ist ein indischer Philosoph unterwegs. Ich weiß nicht, wer schon mal von Vishal Mangalwadi gehört hat. Okay, noch nicht allzu viele. Er ist selber als indischer Philosoph ist er unterwegs und hält Vorträge in vielen Städten in Europa, in vielen Ländern. Und er hat ein spannendes Buch geschrieben. Und das heißt The Book That Made Your World, How the Bible Created the Soul of Western Civilization. Das Buch, das eure Welt geschaffen hat, wie die Bibel die Seele der westlichen Zivilisation geschaffen hat. Und hier kommt jemand aus Indien mit einem buddhistischen, hinduistischen Hintergrund aus dem Kastensystem und versucht uns als Europäern, auch uns als Deutschen zu erklären, wer wir eigentlich sind. Der sagt erstmal, hey, ihr habt als Deutsche, ihr habt was vergessen. Da ist was in eurer Tradition, in eurer Kultur drin, was ihr gar nicht mehr kennt. Ich muss euch mal ein bisschen näher kommen hier. Sonst halte ich die ganze Zeit mein Skript in der Hand. Ich bin so ganz nahe an den Leuten. Und er schreibt in diesem Buch, das heißt auf Deutsch das Buch der Mitte, sehr empfehlenswert. Und er hat gesagt, die Bibel hat die moderne Welt geschaffen, geprägt von Wissenschaft und vom Lernen, weil sie uns die Sicht der Schöpfung gegeben hat, worum es in der Realität geht. Und ich glaube, da haben wir von diesem Schöpfer, der uns ein Weltbild mit auf den Weg gibt, dass wir eine Welt verstehen können, dass nicht nur alles zufällig ist oder nicht nur alles Willkür, wie das vielleicht in anderen Religionen der Fall ist, dass man sich nicht drauf verlassen kann, sondern Gott selber offenbart sich in seinem Wort, in der Bibel, als jemand, der verlässlich ist und uns eine Welt gibt und uns eine Welt reinsetzt, die wir erforschen dürfen, die wir ergründen dürfen. Und das hat unser christliches Weltbild und unsere westliche Welt, unsere westliche Wissenschaft geprägt. Und da ist so viel verloren gegangen, auch durch den Glauben in den letzten Jahren. Ich möchte noch ein Zitat bringen von George Orwell. Manche kennen ihn. Er hat zum Beispiel Die kleine Farm geschrieben. Family Farm heißt es, glaube ich, im Englischen. Und er schreibt auch über den Verlust des Glaubens in den letzten Jahrhunderten. Es ist schon älter, es ist von 1940. Aber er schreibt über den Verlust des Glaubens, wie wir ihn erleben können hier in Europa, über den Verlust der christlichen Seele. Er schreibt, für 200 Jahre hatten wir an dem Ast gesägt, auf dem wir sitzen, und gesägt und gesägt. Am Ende wurden wir für unsere Mühe belohnt, viel eher als erwartet. Wir fielen herunter. Aber unglücklicherweise war da ein kleiner Fehler. Die Sache am Boden, auf die wir fielen, war nicht ein Bett aus Rosen, sondern eine Jauchegrube voller Stacheldraht. Die Entfernung der Seele scheint kein routinemäßiger chirurgischer Eingriff zu sein. Und ich glaube, dass die Bibel, der christliche Glaube, es ist ein Teil von unserer Seele, auch ein Teil von unserer Seele als Nation, als Deutsche und auch von Europa und hat Europa zu dem gemacht, was wir sind. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt einfach uns in Tagen uns mal dieses christliche Glaubensbekenntnis anschauen wollen. Also ich glaube nicht, und ich glaube, da sind wir uns einig, an irgendwie so eine Staatsreligion, wo der Glauben ganz automatisch alle Gesellschaftsbereiche durch Zwang irgendwie regelt. Das ist ja in manchen Religionen durchaus der Fall. Ich glaube, der christliche Glaube erlebt von Freiwilligkeit, erlebt von einem freiwilligen Ja, erlebt nicht von Zwang, er lebt davon, dass wir uns selber darauf einlassen können. Und dieses Glaubensbekenntnis, das ist jetzt nichts Magisches. Es gibt ja Religionen, da sprichst du manchmal so eine mehrfach so eine heilige Formel und dann gehörst du der Religion an. Darum geht es nicht. Es ist eher so ein Versuch, mal zusammenzufassen, für uns selber, woran glauben wir eigentlich, wovon sind wir überzeugt, was sind unsere tiefsten Überzeugungen, das einfach mal in ein paar Worte zusammengefasst. Es kann ein Gebet sein. Wenn Sie wollen, kann das für Sie zu einem Gebet werden, wenn es sich in Ihrem Herzen auch mit Glauben verbindet. Ich möchte es einfach mal vorlesen und wir werden uns heute so mit den ersten paar Sätzen von diesem Glaubensbekenntnis beschäftigen. Und wenn Sie wollen, können Sie gerne mitsprechen. Einige von Ihnen kennen das vielleicht auswendig, haben das schon mal gelesen, auswendig gelernt. Es muss niemand mitsprechen. Auch die ganze Veranstaltung hier lebt von Freiwilligkeit. Wir bauen keinen Zwang auf, keinen Druck. In der Beziehung zu Gott läuft alles ohne Druck. Da braucht niemand manipuliert werden. Auch nachher der Aufruf zum Kreuz, da braucht sich niemand gedrängt fühlen. Aber wenn Gott zu ihrem Herzen redet, dann können sie sich einen kleinen Ruck geben und auch darauf eingehen. Zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und ich glaube, so die große Frage, die so an den ersten paar Sätzen von diesem Glaubensbekenntnis steht, die sich manche von Ihnen jetzt auch stellen, ist, kann das denn sein, dass ich geliebt bin, dass ich geschaffen bin von Gott, dass ich nicht nur ein Produkt des Zufalls bin, einfach so irgendwie in dieses Universum hineingerülpst, oder bin ich gewollt, bin ich geschaffen, bin ich geliebt von Gott? Und ich möchte auf diese Frage ein bisschen eingehen, weil die Frage, ob ich gewollt bin, ob ich geliebt bin, oder ob ich ein Produkt des Zufalls bin, das ist nicht nur irgendwie so ein philosophischer Gedanke, wo man sagen kann, ja, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Oder so unnützes Wissen, wie die Tatsache, dass in Buttermilch gar keine Butter drin ist. Oder dass alle Schwäne in England der Queen höchstpersönlich gehören. Das sind alles so Fakten, die haben mit unserem Leben relativ wenig zu tun. Da können Sie sich jetzt drüber streiten, ob die Schwäne wirklich der Queen gehören oder nicht. Aber es hat mit Ihrem persönlichen Leben nichts zu tun. Aber die Frage, ob ich gewollt, geliebt, von Gott geschaffen und gemacht bin oder nur ein Produkt des Zufalls, das hat massive Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Ich erinnere mich, ich hatte einmal ein Gespräch mit einem früheren Klassenkameraden, als ich noch in der Schule war, in der Oberstufe, und er hat mir von sich erzählt, selber als überzeugter Atheist, der nichts mit dem Glauben zu tun hatten, haben wollte, fest davon überzeugt, es gibt keinen Gott, es kann keinen Gott geben. Und er erzählt mir, dass er völlig frustriert ist mit seinem Leben, dass er enttäuscht ist, dass er seinen Platz nicht findet, dass er nicht weiß, wo er hingehört. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was? Hey, mit deinem Weltbild, ganz ehrlich, mich wundert das überhaupt nicht. Wenn ich nur denken würde, dass ich ein Produkt des Zufalls bin, dass ich einfach nur eine Ansammlung von Kohlenstoff und Wasser bin, so wie ein Stück Holz, ja, dann würde ich mich auch so fühlen. Dann würde ich mir genauso diese Fragen stellen, wenn es irgendwie schwer wird im Leben, ja, werde ich überhaupt gebraucht? Bin ich überhaupt wichtig? Bin ich überhaupt was wert? Oder bin ich nicht viel mehr wert als so ein Stück Holz? Ein Stückchen Materie, eine Ansammlung, ein Produkt von Zufall und Zeit und Materie? Und habe ihm dann gesagt, weißt du was? Jesus hat uns selber mal so ein Bild gebracht, so ein Gleichnis. Er hat gesagt, wir können unser Leben auf Sand bauen oder auf Felsen bauen. Und so eine Weltanschauung, auf die wir unser Leben aufbauen, ist wie so Sand oder Felsen. Und wenn meine Weltanschauung ist, dass ich nur ein Produkt des Zufalls bin, dass ich nur völlig wahllos irgendwie ins Universum reingeworfen bin und es keinen Mensch interessiert, und dann Krisen kommen, dann ist die Entscheidung auch immer schnell getroffen, dieses zufällig entstandene Leben auch einfach wieder wegzuwerfen. Dann ist da die Frage ganz schnell auch im Raum, ja, bringt es dieses Leben überhaupt oder braucht mich überhaupt irgendjemand? Und dann ist dieses Fundament, dieses sandige Fundament, auf das ich mein Leben gebaut habe, ganz schnell auch weg, wenn mal so eine Welle kommt. Wie so ein Strand am Meer, der Sand ist einfach ganz schnell weg. Oder ich habe meinen Glauben auf ein Fundament gebaut, wo ich weiß, ich habe einen Platz in dieser Welt. Ich bin gewollt und ich bin geschaffen von einem Gott, der mich hier haben will. Ich bin nicht nur ein Produkt des Zufalls, ich bin geliebt. Dann kann ich mich da durch meine Frieren und ich kann zu Gott gehen und ich kann mir die Kraft holen, auch wenn es schwierig wird. Und ich glaube, diese Frage, ob ich geliebt bin oder nicht, sie hat massive Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, war, wenn Sie frisch verliebt waren vor ein paar Jahren oder vielleicht ist es ja der eine oder andere, was für eine Dynamik das mit sich bringt, zu wissen, ich bin geliebt. Das bringt ja, das setzt ja Energie frei, wenn ich weiß, da ist jemand, der ist an mir interessiert, der ist an meinem Leben interessiert. Und was tun nicht junge, verliebte Leute aus reiner Liebe, aus reinem Verliebtsein füreinander, um sich das irgendwie zu zeigen? Da entsteht eine ganz gewaltige Dynamik, wenn ich weiß, da ist jemand. Dann schreibe ich dem Briefe, dann bleibe ich die halbe Nacht wach und sitze am Telefon und investiere meine Energie und frage mich, woher ich diese Energie überhaupt habe. Ich habe sie, weil da jemand ist, der mich liebt, dem ich wichtig bin. Und Liebe, sie will eigentlich immer Unendlichkeit. Fragen Sie mal ein jung verliebtes Paar, wie lange wollt ihr zusammenbleiben? Da würden die wenigsten sagen, naja, eigentlich so 7 Jahre und dann wäre eigentlich gut, wir fangen was Neues an. Das wird niemand sagen. Wenn du wirklich das Herz höher schlägst und wir sagen, ja, für immer natürlich. Nicht nur für ein paar Jahre, sondern für immer. Und deshalb geben wir uns auch so dieses Trauversprechen, leider nicht für immer, sondern bis, dass der Tod uns scheidet. Aber wenigstens das Maximum, was wir rausholen können. Oder wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Mann mal fragen, wie viel Liebe oder wie sehr Sie Ihren Partner lieben sollen, da wird jetzt keiner sagen, ja, vielleicht so 65% Liebe wäre jetzt richtig gut. 65% von mir, das solltest du annehmen und lieben, aber die restlichen 35, das ist nicht so wichtig. Ich kann ja nicht so viel verlangen. Sondern das Liebe muss ganz sein. Da wird jeder sagen, mich als ganze Person mit allem, was ich bin, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, alles soll geliebt sein. Eben nicht nur ein Teil. Liebe will Unendlichkeit, Liebe will keine Grenzen. Aber auf menschlicher Ebene werden wir davon immer enttäuscht. Menschliche Ebene, menschliche Liebe ist immer limitiert. Sie ist zeitlich limitiert, weil wir alle irgendwann mal sterben, viele Beziehungen auch auseinandergehen. Und auch die Qualität von Liebe, die wir bringen können, ist limitiert. Weil wir eben nicht so bedingungslos lieben können. Weil wir eben doch noch irgendwie auf so menschliche Umstände angewiesen sind. So sehr wir uns auch Mühe geben, weil wir alle nicht perfekt sind, ist menschliche Liebe immer limitiert. Aber die Liebe Gottes, von der wir heute Abend auch reden, sie hat keine Grenzen, weder in ihrer Qualität. Gott liebt sie bedingungslos, egal wo sie sind, egal was sie gemacht haben, egal wie ihr Leben gerade aussieht. Gott liebt sie bedingungslos und auch zeitlos, völlig unbegrenzt. Ich möchte mal einen kleinen Exkurs bringen zu dieser Frage, bin ich nur ein Produkt des Zufalls? Mal ein kleines bisschen in die Welt der Wissenschaft reingehen. Ich hätte früher sehr gerne Physik oder Elektrotechnik studiert. Ist leider doch oder zum Glück anders gekommen. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt in letzter Zeit, sind wir eigentlich allein in diesem Universum? Also wir als Menschen hier auf der Erde. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, weil er ganz viel mit dieser Frage zu tun hat, bin ich nur ein Produkt des Zufalls oder bin ich gewollt? Weil im Grunde gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist, wir hier auf der Erde, auf diesem Planeten, sind der einzige Planet, auf dem es sowas wie Leben gibt, sowas wie intelligentes Leben gibt. Bei manchen fragt man sich, ob sie wirklich so intelligent sind, aber es ist schon mal Leben, da ist schon mal was da. Ich weiß nicht, ob es ihnen auch mal so geht, aber... Oder, weil wenn das so wäre, dann würde es heißen, dass wir wirklich, dass diese Erde ein Unikat ist, dass Gott hier sich verewigt hat, dass Gott hier was geschaffen hat, was einmalig ist, was eben nicht nur ein Produkt des Zufalls ist oder nur Evolution, sondern was weit darüber rausgeht. Aber wenn wir auf der anderen Seite sagen würden, dass es auf unserer Galaxie ganz, ganz viele Planeten gibt, auf denen es wahrscheinlich Leben gibt, vielleicht gibt es so die Science-Fiction-Fans von uns, die so die Alien-Filme das irgendwie ganz toll finden und sich fragen, gibt es da noch Leben auf anderen Planeten auch noch Leute? Wenn das so wäre, dass das ganze Universum bevölkert wäre mit anderen Lebewesen, dann würde es ja auch heißen, dass unsere Erde eigentlich gar nichts Besonderes ist. Dass wir wahrscheinlich doch ein Produkt des Zufalls sind. So wie eben andere Planeten auch, hier entsteht Leben, da entsteht Leben. Überall so ein bisschen, alles nur ein Produkt des Zufalls. Okay, ich hoffe, Sie kommen bei diesem kleinen Gedankengang ein bisschen mit. Sind wir allein im Universum oder eben nicht? Und es gibt einen Wissenschaftler, der hat sich diese Frage sehr ausführlich gestellt. Der hieß Frank Drake. Und Frank Drake, er hat so ein bisschen die Frage gestellt, gibt es sowas wie eine zweite Erde? Gibt es sowas wie eine zweite Erde, ein zweiter Planet in unserem Sonnensystem oder vielleicht sogar noch mehr? Gibt es andere Planeten, wo Leben möglich ist, wo Leben entstanden ist, wo andere intelligente Lebensformen drauf leben? Und er hat so ein paar Kriterien aufgestellt. Was ist denn, wie muss so ein Planet aussehen, wie die Erde, damit Leben darauf möglich ist? Und so ein paar Kriterien einfach mal, er muss eine Atmosphäre haben. Da muss sowas wie Methan oder Sauerstoff oder Wasser muss da drin möglich sein. Dann die Frage ist, gibt es einen Treibhauseffekt auf diesem Planeten? Wird es überhaupt warm auf diesem Planeten oder ist es nur eiskalt? Hat dieser Planet ein Magnetfeld? Weil ohne Magnetfeld kommt die ganze Weltraumstrahlung rein und wäre auch kein Leben möglich. Hat der Planet überhaupt eine Oberfläche oder ist es nur Wasser oder nur Gas? Kann man sich da überhaupt mal irgendwo hinstellen? Hat er eine Achsneigung? Gibt es dadurch sowas wie Jahreszeiten? Ist die Stabilität von dieser Laufbahn, von dem Planet um die Sonne, ist es stabil oder fliegt er irgendwann mal raus aus der Laufbahn oder ist völlig unberechenbar? Und ganz viele so Faktoren, die einfach zusammengezählt hat. Gibt es eine Rotation? Gibt es auf diesem Planeten sowas wie Tag und Nacht? Gibt es tektonische Aktivität? Ist da alles voll mit Erdbeben und Vulkanen? Oder gibt es einen anderen Planet in unserem Sonnensystem, wo tatsächlich sowas möglich wäre wie intelligentes Leben? Und er hat so eine Gleichung aufgestellt und alles Mögliche mal zusammengerechnet, diese ganzen Faktoren, wie viele Planeten es gibt, wie viele Planeten ständig neu entstehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwie einer von diesen Planeten sogar noch diese ganzen Bedingungen erfüllt. Und dann die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf diesem Planet Leben entsteht. Also es ist jetzt kein gläubiger Mensch, er ist einfach ein Wissenschaftler, der ein atheistisches Weltbild hat und sagt, mit dieser Weltanschauung, dass alles nur Zufall ist, berechne ich jetzt mal, wie viele andere Zivilisationen gibt es denn? Dann hat er gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf diesem Planeten nicht nur Leben entsteht, sondern auch noch intelligentes Leben? Und die nächste Frage ist dann auch, wie viel von diesen anderen Zivilisationen können mit uns kommunizieren, über Funkwellen, über irgendwas? Wie viel davon wollen mit uns kommunizieren? Vielleicht kennen die uns ja, aber die wollen nicht mit uns kommunizieren. Und hat das mal alles zusammengerechnet und in eine Formel reingepackt. Und dann die Anzahl N der möglichen Zivilisationen in unserem Sonnensystem, die sowas wie intelligentes Leben haben, die mit uns kommunizieren wollen. Und nach allen mathematischen Berechnungen, nach allen Wahrscheinlichkeiten, ist er auf eine Zahl gekommen, nämlich auf 1. Er sagt als Physiker, als Astronom, sagt er, es gibt genau statistisch gesehen aller Wahrscheinlichkeit nach einen einzigen Planeten in unserem ganzen Sonnensystem, der sowas wie Leben ermöglicht in der Form, wie wir es hier kennen. Einen einzigen. Und das sind wir. Wir sind was ganz Besonderes. Wir sind nicht nur ein Produkt des Zufalls. Das ist jetzt nicht, was irgendwie ein Christ sagt, sondern das ist wissenschaftlich. Das ist jemand, der sagt, ich als Astronom habe jetzt berechnet und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es so, dass es nur einen einzigen Planet gibt mit Leben drauf. Man könnte es jetzt auch andersrum sehen, wie viele andere sagen, naja, vielleicht stimmt die Gleichung ja nicht ganz. Ich gehe davon aus, dass da überall ganz viele andere Lebensformen da draußen sind. Und dass alles nur Zufall ist, alles zufällig entstanden, du, wir, alles nur Zufall. Die Frage ist, wo sind die denn alle? Ein Wissenschaftler namens Fermi hat dieses Paradoxon mal so aufgestellt und einfach gesagt, hey, wenn das wirklich so ist, dass alles zufällig entstanden ist, wie hier auf der Erde und alle anderen auch, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit unheimlich hoch, dass das ganze Universum überall andere Lebensformen sind, die durchs Weltall fliegen und Funkwellen rausschicken. Aber interessanterweise sehen wir davon gar nichts. Wir haben nicht den geringsten Indiz dafür, dass es sowas wie anderes Leben im Weltall gibt. Dr. Alfred Krabbe von der Universität in Stuttgart hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Er hat gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs ist der kreative und liebende Wille hinter der Existenz unseres Weltalls. Könnte es sein, dass diese eine Erde, auf der wir leben, dass sie eben doch was ganz Besonderes ist, obwohl es Milliarden von anderen Planeten gibt, dass diese eine Erde so speziell ist, dass Gott Mensch geworden ist, hier auf unserer Erde und nicht auf irgendeinem von diesen Milliarden von anderen Planeten. Könnte es sein, dass wir geliebt sind, dass wir gewollt sind, dass wir nicht nur einfach aus Langeweile geschaffen worden sind, sondern dass Gott diese Erde, dich und mich, geschaffen hat, weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind, weil er ein Gegenüber will? Könnte es sein, dass wir das gar nicht so begriffen haben, was das eigentlich für unser Leben heißt? Nach diesem kleinen Exkurs so ein bisschen in die Physik, in den Weltraum, eine nette kleine kurze Anekdote von jemandem, der auch nicht so ganz verstanden hat, was er eigentlich hat, was ihm eigentlich zusteht. Und dieser Mann, er hieß Waylon Prendergast, der kam aus den USA, war 37 Jahre alt zu dem Zeitpunkt dieses Ereignisses. Und er ist mit seinen Freunden abends in die Kneipe gegangen und hat ein bisschen zu viel getrunken. sagen wir, viel zu viel getrunken. Und er ist dann, irgendwie ist er dann nach Hause getaumelt, irgendwie sturzbetrunken. Und auf dem Weg nach Hause kommt ihm ein Gedanke. Und er sagt, wie wäre es, wenn ich heute Abend irgendwo einbrechen würde, mir alles klauen, was ich finden kann und damit abhau. Waylon, ein Mann der Tat, ein Gedanke, eine Tat, er zieht los, er sucht sich irgendwo ein schönes Haus, das richtig toll aussieht von außen, wo er denkt, da gibt's richtig was zu holen. Und obwohl er noch ziemlich besoffen ist und irgendwie vor sich hertaumelt, schafft es dann irgendwie ins erste Stockwerk dieses Haus reinzuklettern in ein offenes Fenster. Er sucht irgendwo einen Koffer, packt alles Wertvolle rein, die ganzen Juwelen, alles, was irgendwie kostbar und klein genug ist. Und dann steht er mitten in diesem Wohnzimmer. Und ein zweiter Gedanke geht ihm durch den Kopf. Was ist, wenn mich die Polizei erwischt? Was ist, wenn die irgendwo meine Spuren sehen, meine Fingerabdrücke oder irgendwelche DNA-Proben oder sowas? Und er sagt, ich zünde einfach das ganze Haus an. Alle Spuren, alle verwischt. Er sucht irgendwo nach Streichhölzern, zündet das Haus an, packt seinen Koffer, steigt aus der Tür raus diesmal, geht ja von innen leichter, und packt seinen Koffer und zieht hinter sich das brennende Haus. Und er denkt sich, das war der Clou des Tages, keiner weiß, dass ich das war. Und er macht sich auf den Weg nach Hause. So taumelt er so weiter durch die Straßen und irgendwann dreht er in seine Straße rein und denkt so, was ist denn hier los? Hier ist es laut, hier sind Feuerwehrautos, überall Blaulicht, was passiert denn hier? Und dann sieht er, in meiner Straße, da brennt's ja. Und dann sieht er, wo er auf sein Haus zugeht, sieht er, mein Haus brennt. Er wird abends von der Polizei verhaftet und als er dann wieder zu sich kommt, stellt er fest, sturzbetrunken ist er in sein eigenes Haus eingebrochen, hat sein eigenes Haus angezündet. Und was ich total spannend fand, war die eine Aussage, die er dann gemacht hat. Als er von der Polizei interviewt wurde, hat er gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass ich so viel wertvolle Gegenstände in meinem Haus habe. Ich wusste gar nicht, dass ich so reich bin. Und vielleicht geht es manchen von uns ganz ähnlich, dass wir gar nicht begriffen haben, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Dass wir dieses Potenzial noch gar nicht ergriffen haben, von Gott geliebt zu sein. So wie Waylon das einfach nicht verstanden hat, was ihm zusteht. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die Jesus selber in dieser Form erzählt hat, die uns das so schön vor Augen malt, wie Gott uns liebt. Wenn Sie wollen und eine Bibel dabei haben, können Sie mit mir aufschlagen in Lukas 15. Das ist das dritte Buch im Neuen Testament, also zu der zweiten Hälfte der Bibel. Und hier erzählt Jesus eine Geschichte und ich nenne sie mal die Geschichte vom allerbesten Vater. Die Geschichte vom allerbesten Vater. Und er erzählt von so einem Familienbetrieb, von einem Familienfarm, wo zwei junge Männer gewohnt haben. Wahrscheinlich auch noch ein paar Schwestern, aber er pickt sich diese zwei raus. Und diese zwei jungen Männer, denen geht es eigentlich gut. Die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Eigentlich sind sie rundum versorgt. Und dennoch eines Tages entscheidet einer dieser Brüder, zu seinem Vater zu gehen und zu sagen, ich will mein ganzes Erbe, jetzt und hier. Er sagt nicht, wir setzen uns mal zusammen und wir machen mal einen Plan, dass wenn du stirbst, wer das Erbe kriegt, sondern sagt, ich will hier und jetzt mein Erbe. Das heißt, er sagt seinem Vater, du bist tot für mich, du bist für mich gestorben, ich brauche keine Beziehung mehr von dir, mit dir, ich brauche nur dein Geld. Und dieser Vater, er ist natürlich zutiefst geknickt von dieser Aussage seines Sohnes. Und was er nicht tut, ist seinen Sohn zurechtzuweisen. Er hätte natürlich sagen können, ach vergiss es doch, du bist nicht mehr mein Sohn. Wenn du nur mein Geld willst, dann hau ab und zieh Leine. Du kriegst keinen Cent von mir. Das ist das, was jeder normale Vater machen würde in der Situation. Aber dieser Vater, obwohl er tief verletzt ist in seinem Innern, er sagt, okay, du kannst mein ganzes Geld haben. Du bekommst deinen Teil des Erbes. Und tief verletzt, mit den Tränen in den Augen, gibt er ihm sein Geld. Gibt er ihm die Hälfte von seinem Grundstück, die Hälfte von allem, was er besitzt. Und dieser Sohn nimmt gleich alles, sogar die Hälfte von diesem Grundstück, auf dem sein Vater noch lebt. Er nimmt es und er verkauft es. Er geht mit allen Wertgegenständen auf den Markt und verkauft alles, macht alles zu Geld. Und er weiß, jetzt ist er wirklich in Gefahr. Weil das eine ist, ein Erbe zu bekommen, das andere ist, deinem Vater dieses Erbe wegzunehmen, die Lebensgrundlage des Vaters noch wegzunehmen. Und er weiß, wenn er irgendwann mal wiederkommen sollte in dieses Dorf, dann weiß jeder, was passiert ist, dass er die Ehre verletzt hat von diesem ganzen Dorf, dass er seinen Vater in Schande gestellt hat und dass dieser Vater sich nicht verteidigt hat. Dass er eben nicht das Dorf zusammengetrommelt hat und gesagt, hey, mein Sohn kräht gerade gegen mich vor. Der tut was er gar nicht darf. Der bestiehlt mich. Der hat es eben nicht getan. Sondern er lässt ihn ziehen. Obwohl er die ganze Schande auf sich nimmt, obwohl er öffentlich beschämt wird, obwohl das ganze Dorf denkt, hey, dieser Vater, der kann nicht mal für sich selber einstehen. Dieser Mann kann nicht mal seinen Ehrenkodex retten, was ja in dieser Kultur unheimlich wichtig war. Er schaut einfach nur zu. Und er gibt ihm sein Erbe. Und dieser Sohn, er fängt an, verschwenderisch zu leben. Und vielleicht denken Sie jetzt, so wie das oft ausgelegt wird, dieses Gleichnis, ja, er ist zu Prostituierten gegangen und hat alles versoffen und so. In der Bibel heißt es nur, dass er verschwenderisch gelebt hat. Er hat über die Maßen rausgelebt. Vielleicht hat er sich einfach zu viel Schuhe gekauft oder zu viel Werkzeug für die Frauen. Eher zu viel Werkzeug an der Stelle. Vielleicht hat er einfach zu viel Geld ausgegeben, man weiß es nicht. Es war jetzt nicht der Mega, dieser ganz, ganz schlimme Sünder, wie man vielleicht denken könnte. Es war jemand, der über seine Verhältnisse rausgelebt hat. Wie viele von uns manchmal auch, wo wir zu viel Kraft lassen, zu viel Energie lassen, zu viel geben, was wir nicht haben. Nicht nur Geld, vielleicht auch Kraft und Zeit, wo wir über das rausgehen, was wir haben. Und dann landet dieser junge Mann in einer Hungersnot. Nicht nur, dass sein ganzes Geld irgendwann mal weg ist, ist ja klar, er hat zu viel ausgegeben, irgendwann ist das ganze Geld weg, sondern er landet mitten in dieser miserablen Situation in einer Hungersnot, wo es nichts mehr zu essen gibt, wo alle anderen schon irgendwie ums Überleben kämpfen, fängt auch er an, ums Überleben zu kämpfen. Und er sucht irgendwo eine Arbeitsstelle, irgendwo als Tagelöhner, noch ein paar Cent sich irgendwie zu verdienen. Und überall wird er weggeschickt als Ausländer in einem fremden Land. Keiner will diesen Ausländer bei sich arbeiten lassen. Und irgendwann findet er dann einen Mann, der ihm eine Arbeitsstelle gibt. Und die Bibel sagt dann, er klebte sich an diesen Mann, so ganz wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, er klebte sich an diesen Mann. Er ging eine Verbindung ein, er wurde abhängig von jemandem. In seiner großen Not tut er das, was viele andere auch tun. Er geht in eine ganz ungesunde Beziehung rein, in ein ganz ungesundes Verhältnis mit jemand anderem. Und dieser andere Mensch, an den er sich so hängt, in den er seine Hoffnung setzt, hilft ihm eben nicht, so wie er sich das gedacht hat, sondern er schickt ihn zu den Schweinen. Er schickt ihn zu einer Arbeitsstelle, die für ihn als Jude das Letzte war, was er sich nur vorstellen kann. Er missbraucht ihn, er missbraucht die Beziehung. Und hier ist er dann in der Endstation. Er ist abhängig, hungrig, durstig, schmutzig, verzweifelt und ganz, ganz weit weg von seinem Vater. Und jetzt endlich ist der Punkt erreicht, dass die Bibel sagt, er kam zu sich selbst. Er kam in sich hinein, er kam zu sich. Und ich frage mich, ja, wo war er denn vorher? War er nicht bei sich? War er irgendwo anders? Und wahrscheinlich war er tatsächlich irgendwo anders. Und so oft sind wir auch mit unseren Gedanken eben nicht bei uns, sondern irgendwo im Draußen, irgendwo bei dem, was wir tun und erreichen und machen wollen, um irgendwie nach außen gut dazustehen. Aber innen drin ist alles hohl und ist alles leer. Weil wir so beschäftigt sind, nach außen gut dazustehen, nach außen alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen, aber auf unsere eigene Seele, auf unser eigenes Herz mal zu schauen, das fällt uns manchmal ganz schwer. Und dieser Sohn, er kommt dann in diesem Tiefpunkt seines Lebens, kommt er zu sich. Er schaut in sich selbst hinein. Er zieht Bilanz. Und ich glaube, an so einem Punkt zu kommen, ist wichtig für unser Leben. Auch wir dürfen das mal innehalten und still werden, eben hören, spüren, auch mal den Schmerz zulassen, reflektieren, nachdenken, Bilanz ziehen Und so zieht auch dieser junge Mann eine Bilanz über sein Leben. Er schaut sein Leben an, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Und dann heißt es hier in Vers 17, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Er sagt allen anderen, selbst wenn sie nur die geringste Arbeitsstelle haben, dem ging es besser als mir. Und aus dieser Bilanz raus, aus dieser Feststellung raus, trifft er eine Entscheidung. Vers 18, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. So legt er so seine ganze Entschuldigung zurecht, wie er sich irgendwie rechtfertigen kann, wie er sich da irgendwie wieder rausreden kann aus dieser ganzen Situation. Und ich kann mir das so vorstellen, wie er so mehrere Tage unterwegs ist und sich immer wieder diese Sätze vorsagt, was sage ich nur meinem Vater? Und hier heißt es dann in Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich glaube, diese Aussage, dass er noch ganz weit weg war von dem Haus seines Vaters, ich glaube, das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass Gott nicht einfach nur wartet, dass Gott nicht einfach nur passiv ist, sondern dass Gott auf der Suche ist. Dass Gott ist auf der Suche nach ihnen. Dass er in Jesus Christus sogar den Himmel verlassen hat, eben ganz weit weg von zu Hause war und sie dort sieht, wo sie gerade sind. Sie dort sieht in der Situation ihres Lebens, dass er sie liebt, dass er auf sie wartet, dass er für sie da ist und dass er wartet mit offenen Armen. Ich habe die Geschichte öfters Leuten mal erzählt und dann so die Frage gestellt, wo findest du dich denn wieder in der Geschichte? Können sie sich irgendwo identifizieren mit einer Person in der Geschichte? Und die meisten Leute sagen mir dann, ja, ich kann mich so ein bisschen mit dem Sohn identifizieren. Manche sagen auch eher so der Schweinehirt oder so. Aber die meisten sagen, ich kann mich mit diesem Sohn identifizieren. Der ist so ähnlich wie ich. Dann stelle ich die nächste Frage. Und jetzt, wenn Sie sich mit dem Sohn identifizieren können, wo sind Sie gerade auf dieser Geschichte? Sind Sie beim Vater? Sind Sie auf dem Weg weg vom Vater? Sind Sie schon bei den Schweinen? Haben Sie sich gerade auf den Weg zurückgemacht? Sind Sie schon wieder angekommen? Wo auf dieser Station sind Sie? Vielleicht auch in jedem Lebensbereich sieht es auch anders aus. Dann sagen, es gibt so ein paar Lebensbereiche, da bin ich eigentlich noch bei den Schweinen. Da bin ich eigentlich gerade auf dem Weg weg, weit weg von Gott. Oder im anderen Lebensbereich, da bin ich schon auf dem Weg in die richtige Richtung. Und egal, wo Sie heute Abend sind, ich möchte Sie einladen, einfach einen Schritt weiter hin zum Vater zu machen, der Sie liebt, der auf Sie wartet mit offenen Armen. Deshalb möchte ich Sie heute Abend auch einladen, zum Kreuz zu kommen. Vielleicht ist es für viele von Ihnen so der Punkt zu sagen, eigentlich ist mein Leben so an diesem Punkt, dass ich gerade Bilanz ziehe und schaue mein Leben. Ich bin wie dieser Typ bei den Schweinen und sage, eigentlich gibt es nur noch den Weg zurück. Vorwärts geht es nicht mehr, nach links und rechts ist auch irgendwie mir alles verbaut. Es gibt nur diesen einen Schritt, nämlich zurück zum Vater. Ich möchte Sie einladen, heute Abend zum Kreuz zu kommen. Ich weiß nicht, wie wir das hier machen, ob wir das ein bisschen mit musikalischer Untermalung machen oder ob es hier noch einen Musikbeitrag gibt. Aber ich möchte Sie heute Abend einladen, einfach hier vorne auch zum Kreuz zu kommen und zu sagen, ich möchte mich heute Abend auf den Weg machen. Ich möchte einen weiteren Schritt zu Jesus machen. Und vielleicht können wir einfach mal alle zusammen miteinander aufstehen und einfach auch Gott eine Antwort geben. Ich möchte ein Gebet mit Ihnen allen zusammen beten. Beten heißt nichts anderes als mit Gott reden, mit Gott ins Gespräch kommen, das heißt beten. Und ich würde einfach mal ein einfaches Gebet mit Ihnen zusammen beten. Das können Sie gerne Schritt für Schritt mir nachbeten, wenn Sie wollen. Das muss niemand beten, weil es jeden neben Ihnen jetzt jemand betet. Aber wenn Sie das von Herzen beten wollen, dann lade ich Sie ein, mit diesem Gebet einfach einen Schritt auf Gott zuzumachen. Ich mache das deshalb, weil es vielen einfach schwerfällt, so selber sowas zu formulieren, so die ersten Worte in eine Beziehung mit Gott reinzukommen. Deshalb möchte ich es einfach für Sie vorformulieren und ich möchte Sie einfach einladen, das mit mir zusammen zu sprechen. einfach Satz für Satz und Sie können es dann wiederholen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst, dass du mich liebst, dass du für mich auf die Erde gekommen bist, dass ich geliebt bin von dir, dass ich gewollt bin. Und heute Abend komme ich zu dir mit all meiner Schuld, mit meiner Sünde. Und heute treffe ich eine Entscheidung. Jesus, ich komme zu dir. Ich komme zum Kreuz. Jesus, bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich will dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen.